Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM. Auch heute gibt es wieder eine Plattform um 16 Uhr hier bei Radio Free FM. Und ein Thema, das uns, glaube ich, alle irgendwo interessiert, irgendwo alle betrifft, denn die allermeisten fahren, denke ich, in Ulm auch mal Straßenbahn. Und heute geht es insbesondere um die Linie 2. Und ja, man mag es kaum glauben, aber tatsächlich die Linie 2 ist, ich glaube, es ist der 8. oder 9. war es, glaube ich, irgendwo Dezember letzten Jahres dann in Betrieb gegangen. Ergo, heute haben wir den 4., also es jährt sich. Und das ist doch, denke ich mal, ein Grund, dass wir zu dem Jubiläum einfach mal ein bisschen Fazit ziehen, überhaupt wie waren letztendlich, wie ist das alles abgelaufen mit dem ganzen Bauprojekt, alles letztendlich gut gegangen und die verschiedenen Themen, die so im Jahre eben angefallen sind. Und dazu, ja, haben wir zwei Gäste. Und zwar von SWU Verkehr, heute bei mir im Studio, einmal der Ralf Gummersbach. Herr Gummersbach, herzlich willkommen wieder bei uns in der Plattform. Sie waren der Projektleiter oder sind vielleicht sogar auch noch Projektleiter der Linie 2 und außen der Jürgen Späth. Jürgen, herzlich willkommen, auch dass du wieder da bist, schön. Und du bist der Verantwortliche für Instandsetzung, du bist der Verantwortliche für technisches Equipment, Straßenbahn, um vielleicht mal so kurz zu fassen. Wir haben schon mal letztes und vorletztes Jahr Sendung gemacht, damals waren wir immer beim Thema Projekt, wie weit sind wir, was ist noch offen, kriegen wir es hin. Heute können wir sagen, jawohl, SWU Verkehr hat, beziehungsweise die Stadt hat pünktlich zum letzten Jahr im Dezember zum Termin die Straßenbahn in Betrieb genommen, also ein Grund zurückzuschauen. Ja, aber zunächst mal würde ich vorschlagen, wir machen es wie üblich in der Runde, kurze Vorstellrunde, damit Sie und du einfach nochmal auch kurz unseren Hörern sagen können, wer ihr seid, wie die Funktion ist und einfach das Wichtigste, damit die Hörer wissen, wer ist der Ralf Gummersbach, wer ist der Jürgen Späth und vielleicht sich auch wieder erinnern, wenn man sich an die Plattform vor einem Jahr noch so vielleicht erinnert.
Ja, mein Name ist Ralf Gummersbach, bin bei der SWU Verkehr Abteilungsleiter für die Infrastruktur. Und wie Sie gerade erwähnt haben, habe ich auch noch die Funktion des Projektleiters Linie 2 inne. Wir werden uns also auch noch eine Weile mit dem Projekt beschäftigen können, nicht mehr mit dem Bauen, aber mit dem Abrechnen. Mhm. Und gleichzeitig betreuen wir natürlich auch noch die restliche Straßenbahninfrastruktur und unsere Eisenbahnstrecken. Mhm.
Ja, mein Name ist Jürgen Späth. Ich bin ebenfalls bei der SWU Verkehr beschäftigt, bin verantwortlich für die Schienenfahrzeuge und war in Projektlinie 2 oder bin noch der verantwortliche Projektleiter für die Beschaffung der neuen Avenio-Straßenbahnen.
Mhm. Ja, wir haben es schon gerade rausgehört. Es ist damit noch nicht getan, dass im letzten Jahr die Straßenbahn in Betrieb gegangen ist. Das heißt, das Projekt ist eigentlich unterm Strich zwar praktisch, vielleicht realisiert, aber noch nicht wirklich kommerziell und noch nicht komplett wahrscheinlich auch technisch abgeschlossen. Gibt es noch Nacharbeiten? Vielleicht geht man doch nochmal für alle Hörer, die das nicht mehr so ganz genau wissen, nochmal vielleicht so einen ganz groben Überblick. Wann ging es genau los? Wann lagen die ersten Schienen? Haben wir insgesamt 5 oder 10 Jahre gebraucht? 10 Jahre waren es nicht, aber dass man vielleicht nochmal ganz kurz für alle Hörer, die das nicht mehr ganz so präsent haben, vielleicht nochmal in 3 Worten ganz kurz den Zeitplan und letztendlich dann auch, wann es wie in Betrieb gegangen ist, nochmal ganz kurz zusammenfassen.
So. Ja, also 10 Jahre waren es tatsächlich schon, aber das waren so von den ersten Ideen und Beschlüssen des Gemeinderates mal mit der Planung zu beginnen bis zur Realisierung. Also man hat sich Ende 2008, 2009 mit dem Projekt das erste Mal beschäftigt und dann kamen die ersten Vorplanungen und Studien, Untersuchungen zu dem Projekt. Tatsächlich beantragt haben wir die Planfeststellung Anfang 2013, also die Baugenehmigung für die Straßenbahn und auch die Fördermittel zum Jahreswechsel 2012-2013. Als die Genehmigung und die Fördermittelbescheide dann da war, hat im Mai 2015 der Gemeinderat den Bau beschlossen. Und dann haben wir auch schon im Sommer 2015 angefangen und haben gute 3,5 Jahre an dem Projekt gearbeitet. Mhm. War auch im Zeitplan, da waren wir sehr zufrieden, sehr stolz sogar drauf, dass wir die Linie dann zum 8. Dezember waren die Feierlichkeiten und 9. Dezember war die fahrplanmäßige Inbetriebnahme gewesen im letzten Jahr.
Ja, bei der Fahrzeugbeschaffung war es so, unser Projekt begann ungefähr Mitte 2011. Dort haben wir begonnen, das Lastenheft zu erstellen. Das ist quasi die Vergabeunterlage, wo genau drinsteht, wie so ein Straßenbahnfahrzeug auszusehen hat, was das alles für Ausstattung haben muss. Es ging dann in die europaweite Ausschreibung. wo am Ende dann der beste Bieter gekürt wurde. Das war der Hersteller, der jetzt die Fahrzeuge auch geliefert hat. 2015, kurz nach dem Baubeschluss, wurden dann auch die Fahrzeuge verbindlich bestellt. Die gingen dann in die Produktion. Und im März 2018 kam dann das erste Fahrzeug nach Ulm und das 12. Fahrzeug kam kurz vor der Eröffnung, also pünktlich zum Start der Linie 2 dann nach Ulm.
Also wunderbar vom Timing, was das angeht. Und ja, vielleicht so zwei Meilensteine, die erste Straßenbahn oder beziehungsweise die erste komplette, wann war die Linie geschlossen, dass quasi auch die erste Bahn oder das erste Mal irgendwo dann durchgängig gefahren werden oder erprobt werden konnte. Wann war das, wann lag das Schienennetz? Das war auch
dann. Ja, bis Schiene war das eine. Wir waren ja noch den Fahrstrom, der kam dann erst entsprechend relativ kurz vor Inbetriebnahme. Also wir sind im Oktober das erste Mal den Abschnitt Wissenschaftsstadt im letzten Jahr gefahren. Die erste Probefahrt, da war es also auch noch nicht in Gänze, sondern nur bis zu Botanischer Garten mussten wir wieder umdrehen. Der Rest wurde dann im November jeweils das erste Mal befahren, also Kuhberg und der zweite Teilabschnitt in der Wissenschaftsstadt.
Ja, und vielleicht für alle, die noch nicht mehr so genau oder sich eine Vorstellung machen, wie viele Menschen waren dann da so insgesamt mit dem Bau dann beteiligt? Also ich erinnere mich an unsere letzte Plattform, dass das ganz, ganz viele beteiligte Firmen und im Unterauftrag wieder wahrscheinlich andere Firmen waren, die daran tätig waren. Das hat man letztes Mal, glaube ich, irgendwie so eine Hausnummer genannt, wie viele Menschen, wie viele auch Firmen da jetzt daran beteiligt waren.
Also, das genau wissen tun wir es tatsächlich nicht. Wie Sie sagen, da waren auch viele Nahunternehmer da, aber bei so Streckenbefahrungen haben wir mal abgeschätzt, dass bis zu 500 Menschen in der Hochphase vor der Inbetriebnahme auf der Baustelle tätig waren.
Was ja dann schon wirklich eine immense Anzahl ist von Leuten, die alle irgendwie auch koordiniert und geplant werden wollen und die verschiedenen, ja vor allem auch die Zeitabschnitte, dass das eine mit dem anderen korreliert und dann wirklich auch, ja nicht die einen dastehen, die sagen, wir können noch nicht, weil die anderen noch nicht fertig sind, also schon eine große logistische Herausforderung.
Ja, das war's.
Insofern, es hat auf jeden Fall wunderbar geklappt, am 8. Dezember war dann tatsächlich offizielle Eröffnung und ja, dann nehme ich an, gab es erstmal intern wahrscheinlich bei SWU oder SWU Verkehr eine große Party, oder?
Die gab es erst dieses Jahr im Sommer. Da haben sich Stadt und unsere Geschäftsführung bei allen Mitarbeitern, die am Projekt beteiligt waren, nochmal bedankt. Danach tatsächlich standen uns schon noch eine Weile die Schweißperlen auf der Stirn, weil wenn man so eine Linie in Betrieb nimmt, sagen wir, gibt es am Anfang immer mal noch ein paar Themen, die bearbeitet werden müssen, damit dann auch die Flüssigkeit reinkommt in den Linienbetrieb. Das ist einfach so, dass so eine Großbaumaßnahme ist immer ein Prototyp. Also es ist nicht was, was man seriell produziert wie den 8-millionsten Golf, sondern es ist jedes Mal was Neues und da gibt es noch viel nachzujustieren. Also die ersten drei Monate hatten wir alle noch sehr gut damit zu tun, zu verbessern und zu optimieren, dass dann auch ein stabiler Fahrplan geliefert werden kann.
Ja, also vielleicht auch gerade auf die Anfangsschwierigkeiten ein bisschen zu kommen. Ich erinnere mich, am allerersten Tag gab es tatsächlich gerade im Bereich, glaube ich, der Haltestelle beim Theater irgendwie ein Kuddelmuddel und ich erinnere mich, dass ich 20 Minuten da stand dann plötzlich, glaube ich, mehr Linie 2 und 1 und Bus und irgendwie hat es so mit der Abstimmung nicht ganz geklappt und das heißt, am Anfang hat einfach, ja, ich habe irgendwie was mitbekommen, dass das Timing noch nicht ganz richtig justiert war in Bezug auf Abstimmung, Bus, Straßenbahn oder auch die Umlaufzeit irgendwie zu knapp irgendwie noch irgendwie bemessen war. Irgendwie da gab es, glaube ich, da noch Erkenntnisse, dass.
Ja, also es war vor allem am Anfang auch für die Fahrer, die hatten ja auch nicht wirklich viel Zeit, die Linie 2 vorher zu befahren. Also wir haben dann versucht, Lehrfahrer mitzuschicken auf den Fahrzeugen, die Fahrer eben auch begleitet und unterstützt haben. Aber wir sind halt vorher mit der Linie 1 sozusagen auch nur im Kreis gefahren. Das heißt, die Fahrer mussten am Theater auch nicht regelmäßig in der Vergangenheit eine Weiche stellen. Und das kam halt auch noch neu dazu, eine neue Linie. Ich muss jedes Mal dran denken, dass ich an der richtigen Stelle richtig abbiege. Das Fahrgastaufkommen war gleichzeitig sehr hoch. Für die Fahrgäste war es auch neu und für die anderen Verkehrsteilnehmer auch. Also es kam eben für praktisch alle im Ulmer Stadtgebiet war vieles neu und das musste sich auch einspielen. Das ist aber nicht ungewöhnlich. Also das ist bei anderen großen Stadtbahnprojekten deutschlandweit oder weltweit auch nicht anders, als es in Ulm war.
Ja, das heißt, mit diesen Anfangsschwierigkeiten, ich glaube, das waren ein paar Tage, dann hat sich das auch relativ eingespielt, relativ schnell und es hat dann besser geklappt. Das heißt, in so einem Tag, wenn das dann losgeht, sitzt dann die ganze Mannschaft irgendwo immer in Bereitschaft am Telefon, um irgendwie schnell irgendwie eingreifen zu können oder hat man irgendwie noch zusätzlich irgendwie Bus oder irgendwas bereitgestellt oder wie bereitet man sich auf so einen Tag X dann eigentlich vor?
Also sag mal, eigentlichen Eröffnungstag, da fuhren ja noch die alten Buslinien, da war die Straßenbahnlinie 2 add-on, um dass die Bevölkerung mal die Strecke und die Fahrzeuge kennenlernen kann. Das war der Samstag und am Sonntag, dort wurde in der Nacht ja das komplette Liniennetz umgestellt, dort wurde die Linie 2 dann wirklich scharf geschaltet und ist im Linienbetrieb gefahren. Aber da hatten wir nur normal unsere Rufbereitschaften, die wir sonst auch haben, am Start, dass wenn irgendeine Havarie oder ein Sonderfall ist, dass man dort eingreifen kann.
Mhm. Ja, aber na, sagen wir, so ein bisschen aufregend war es dann wahrscheinlich schon für alle, oder? Ob das jetzt nach 10 Jahren Planung und Realisierung dann wirklich alles glatt geht, schon ein bisschen mit Aufregung verbunden.
Klar, wenn man nach so einer langen Planungszeit und so viel Arbeit und Mühe und Schweiß dann sowas in Betrieb nimmt, und es war ja schlichtweg eine Verdoppelung von unserem Netz. Wir sind ja von 10 auf 20 Kilometer Doppelgleis gegangen. Auch die Fahrzeuge sind von 10 auf 20, 22 die Anzahl gestiegen. Da steigt natürlich schon etwas das Adrenalin. Vor allem steht man natürlich in den Medien und überall komplett im Fokus, und man hat ja auch an sich selber den Anspruch, dass es dann auch wirklich klappt an diesem Tag oder nicht nur an diesem Tag, sondern ab Beginn der Linie.
Ja, und wie du gerade sagst, es ist ja nicht nur das Thema, sondern es ist darüber hinaus das eine oder andere ja auch noch zu leisten, und die Verdopplung der Anzahl der Wagen bedeutet ja auch, ihr habt den Betriebshof, da hatten wir ja auch schon mal eine Plattform gesprochen, dann ja weiter ausbauen müssen. Ihr habt also Bereitschaft irgendwie für alle die Fahrzeuge, die dann auf Linie gehen, dass die gleichzeitig gewartet werden müssen oder auch instand gesetzt oder einfach ja gefahrbereit sind, muss ja auch erst einmal gelernt werden. Also wahrscheinlich Crews, die dann einfach mehr oder mehr Teams, die da sind, immer die Straßen dann warten, reinholen, servitieren, das muss der sich auch erstmal wahrscheinlich dann einspielen.
Ja, zum einen haben wir natürlich wesentlich mehr Mitarbeiter, um die Mehrzahl der Fahrzeuge dann auch bearbeiten zu können. Das heißt, wir haben uns dort weitgehend aus eigenen Auszubildenden, die ausgelernt haben, bedient, die wir da weiter qualifiziert haben. Zum anderen ist auch für die Stammmannschaft, war die neuen Fahrzeuge auch wieder eine Herausforderung, weil doch manche Dinge anders sind. Und als dritter Punkt hat man natürlich zusätzliche Arbeitsstände, zusätzliche Abstellhalle eingeführt. Auch die ganzen Umläufe im Betriebshof haben wir einmal auf den Kopf gestellt und haben ein komplett neues Instandhaltungskonzept gemacht. Und das kann man vorher nur in der Theorie durchspielen, aber wie es wirklich in der Praxis funktioniert, sieht man halt, als die Linie 2 dann in Betrieb ging. Mhm. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, haben wir das eigentlich recht gut hinbekommen und konnten größtenteils die Fahrzeuge so zur Verfügung stellen, wie es der Fahrbetrieb und somit der Fahrgast erwartet.
Ja, das heißt, dann hat sich das nach einigen Tagen eingeschwungen, und ja, wie geht das dann weiter? Also wir haben schon irgendwie gesprochen, glaube ich, irgendwann dann geht es so um das Thema wahrscheinlich Rechnungen bezahlen, Abrechnungen oder Bilanz oder vielleicht auch Bericht schreiben ans Land, oder was muss man sich dann grob vorstellen? Was muss dann ein Projektleiter dieses Projekts dann alles irgendwo tun, oder wird der Projektleiter überall eingeladen und gefeiert und sagt, großartig, großartig, und wird auf die Schulter geklopft, oder wie sieht dann die Aufgabe aus, Herr Gummersbach?
Ja, also tatsächlich war es so, dass wir jetzt in dem Jahr 2019 noch relativ viel bauen mussten, und zwar, sagen wir mal, mehr oder weniger Sekundäranlagen fertig. Wir mussten die südliche Bayerstraße zum Beispiel nach Planfeststellungsauflage noch fertigstellen, aber wir haben auch Techniken, die wir nicht unmittelbar für die Inbetriebnahme brauchen, aber langfristig brauchen, zum Beispiel die ganze Fernwerktechnik, die Verkabelung, die Videotechnik, die wir jetzt noch das ganze Jahr aufgebaut haben, oder die Straßenbeleuchtung sind heute noch vereinzelte provisorische Beleuchtungsmasten auf der Strecke, die werden aber jetzt auch über den Jahreswechsel hinweg dann noch verschwinden. Also wir hatten einfach noch sehr viel zu tun, konnten uns gar nicht so sehr mit der Abrechnung beschäftigen, weil am Ende können wir mit dem Fördermittelgeber erst abrechnen, wenn alle Schlussrechnungen vorliegen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir da auch permanent dran, das schon vorzubereiten, fordern Schlussrechnungen an und versuchen dort die Abrechnung letztendlich vorzubereiten.
Mhm. Ja, das heißt, es gibt immer noch einige Bautätigkeiten, die auch, wenn man an der Strecke ist, ja noch offensichtlich sind. Das heißt, angedacht ist, dass dann irgendwann die letzten Bauarbeiter irgendwann dann Anfang nächsten Jahres dann die Strecke verlassen, oder ab wann?
Ja. Also wir gehen davon aus, dass bis März nächsten Jahres tatsächlich kein Bauzaunelement mehr irgendwo rumsteht. Mhm. Wir werden sicherlich auch noch, die Mängelprüfungen finden jetzt auch noch statt im Zuge der Abnahmen. Das heißt, man befährt die Kanäle, man untersucht die Straßenaufbauten. Mhm. Wenn da Mängel festgestellt werden, müssen die natürlich auch noch beseitigt werden. Das heißt, es kann schon immer mal passieren, im Straßenzug, der eigentlich fertig ist, dass auch an irgendeiner Ecke nochmal was angepasst aufgemacht werden muss. Das können wir nicht verhindern. Ist aber letztendlich unser Anspruch ja auch, dass wir eine langlebige Anlage haben. Und dazu muss die Firma auch die Gelegenheit, die Baufirma die Gelegenheit haben, einen Mangel zu beseitigen.
Ein Punkt, der mir nicht ganz klar ist, beziehungsweise den ich fragen wollte, wie ist denn das jenseits der neuen Haltestelle eben in der Kreuzung beim Theater? Das heißt, wir haben auf der anderen Seite, wo die ursprüngliche Haltestelle war, immer noch so eine Ausstiegsplattform. Bleibt die bestehen? Wird die andersweitig genutzt oder bleibt bestehen und wird einfach ignoriert? Oder wie ist da? Oder wird da was rückgebaut? Oder wie ist da der Plan?
Die haben wir, was die Haltestellenelemente angeht, weitestgehend zurückgebaut. Mhm. Sie hat noch eine Haltestellenkennzeichnung. Sie ist auch noch, hat noch eine Streikbezeichnung und hat auch noch einen Spritschutz. Sie ist tatsächlich eine Bedarfshaltestelle, die verschiedene Störszenarien abbildet. Wenn wir zum Beispiel die Linien kurzfristig mal brechen müssten, weil sie nicht am Bahnhof langfahren kann, dann könnten dort Fahrgäste ein- und aussteigen. Sie ist aber nicht als regelmäßige Haltestelle vorgesehen.
Ja. Mhm. Weil ich erlebe öfter, dass dann Leute in der Straßenbahn immer noch irgendwo aussteigen wollen, beispielsweise gerade in Richtung Bahnhof und dann etwas irritiert sind, aufmachen und tatsächlich natürlich die Haltestelle jenseits irgendwo ist da gerade und kommen, dann sagen dann natürlich die erfahrenen Leute, noch ist nicht so weit, noch ruhig bleiben und habe ich schon öfter erlebt, wie gesagt, dass dann Leute das einfach nicht realisieren, dass sie noch gar nicht am Ziel sind.
Und das sind wahrscheinlich dann die nur einmal im Jahr fahren und jetzt im ersten Betriebsjahr das erste Mal gefahren sind. Das ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber man erkennt die Haltestelle ja, dass sie so nüchtern, sage ich mal, bestuhlt ist, dass es wirklich nur für einen außergewöhnlichen Zustand zur Verfügung steht.
Hängt auch kein Fahrplan.
Nee, hängt auch kein Fahrplan, genau.
Ja, ein Punkt, den ich auch fragen wollte, wir haben vorher erwähnt, oder Jürgen, du hast, glaube ich, gesagt, dass am Anfang, oder ich weiß ja auch, habe es ja auch gesehen, dass die Fahrer manuell die Weichen stellen mussten, beim Finanzamt draußen zum Beispiel, wo ja so eine Weiche war, wo man dann zwischen 2 und 1 dann umswitchen muss, ist, wenn ich das richtig sehe, das inzwischen aber behoben. Das heißt, diese manuelle Umstellerei konnte dann behoben werden. Das heißt, heute kann die Straßenbahn sich, glaube ich, wie gesagt, anmelden und dann im Prinzip stellt die Weiche sich komplett automatisch, oder?
Also grundsätzlich, das manuelle Stellen ist nur eine Rückfallebene, wenn irgendwas an der Steuerung defekt ist oder ein Stellbefehl nicht richtig übertragen wurde. Aber wie der Herr Gummersbach schon sagte, solche elektrischen Weichen waren für die Fahrer, auch für uns in der Instandhaltung, neu in Ulm. Mhm. Dort muss man sich erstmal an die ganzen Abläufe gewöhnen. Aber das hat sich jetzt sehr gut eingespielt, sodass wir sehr, sehr wenig Störungen haben, sondern so wie du es gerade beschrieben hast, wenn die Bahn sich der Weiche nähert, kann der Fahrer über verschiedene Tasten eine Richtungsanforderung abgeben, die wird dann von der Weichensteuerung ausgewertet und die Weiche stellt sich dann in die Richtung, wie es vom Fahrer gewünscht ist.
Ja, das heißt, er muss aber wirklich aktiv werden. Angenommen, er vergisst, die Weiche sagt nicht, hoppla, es kommt eine Straßenbahn, stellt sich selber, das ist nicht, sondern im Zweifel, wenn es doof läuft, biegt die Straßenbahn einfach ab, wo sie nicht abbiegen sollte. Wenn es der Fahrer Case wirklich jetzt diesen Fall irgendwo mal vergessen sollte, oder?
Also eine Weiche darf sich grundsätzlich nie von alleine stellen und schon gleich gar nicht unter dem Fahrzeug. Das ist auch technisch ausgeschlossen mit entsprechenden Ziel-Leveln, dass es unterdrückt ist. Wir haben es bei uns so gemacht, dass auch kein Automatismus dahinter ist, dass sich zum Beispiel die Fahrzeuge der Linie 2 die Weichen automatisch stellen, sondern vor jeder elektrischen Weiche muss der Fahrer wirklich willentlich an einer bestimmten Stelle seinen Stellbefehl abgeben. Vergisst er den mal abzugeben, gibt es ein sogenanntes Vorsignal, das ist das W0-Signal bei uns, das ist so ein leuchtendes oranges Kreuz, das erlischt er nicht und das gibt ihm den Fahrauftrag, dass er dort anhalten muss und dann schauen, warum hat die Weiche sich nicht gestellt. Dann gibt es natürlich Szenarien bis hin, dass dann von Hand mit der Weichensteller die Weiche umstellt, aber da hat er, wie gesagt, vorher schon was vergessen, indem er den Stellbefehl nicht abgegeben hat.
Mhm. Ja, also insofern auch etwas, wo sich die Fahrer dann erstmal dran gewöhnen mussten und auch, denke ich, gewöhnt haben. Aber es soll, glaube ich, am Anfang mal vorgekommen sein, dass auch mal jemand falsch abgebogen ist, oder?
Das passiert auch nach langen Betriebsjahren. Also ich war vorher in einem anderen Betrieb, ich sage jetzt mal besser nicht welche, da hat es auch der Betriebsleiter geschafft, in der morgendlichen Spitzenstunde die falsche Richtung zu fahren. Also da passiert einfach, wenn ich die ganzen Morgen zum Beispiel Linie 1 gefahren bin und fahre dann mittags auf der 2, ist es menschlich. Da haben wir dann aber genügend Ersatzszenarien, was er dann zu tun hat, dass man das wieder in den Griff
kriegt. Ja. Und ich glaube, es gibt ja so eine entsprechende, so eine zentrale Stelle, wo im Prinzip auch alle Straßenbahnen elektronisch oder grafisch irgendwie auf dem Bild sind. Das heißt, man kriegt ja schon, es ist ja irgendjemand, der das monitort, dann kriegt man schon auch mit, wenn irgendwas schief geht, oder?
Ja gut, wir haben unsere Leitstelle.
Leitstelle
und die Leitstelle hat, die haben auf dem Monitor sämtliche Fahrzeuge, die im Netz unterwegs sind. Mhm. Es wird quasi für jede Linie gibt es da so eine Art Perlschnur, wo man dann quasi an der Perlschnur entlang sieht man die Haltestellen angegeben und jedes Fahrzeug wird dort optisch angezeigt und schon an der Farbkennzeichnung sieht man, ob die Bahn auf Zeit ist, ob sie Verspätung hat oder was eigentlich nie der Fall sein dürfte, wenn sie Verfrühung hat, ist das auch zu erkennen. Mhm. Und dann hat die Leitstelle natürlich schon Möglichkeiten, dort einzugreifen. Also wenn beispielsweise mal eine Bahn zu sehr verspätet ist, dass sie das nie mehr aufholen würde, dann gibt es auch die Möglichkeit an geeigneter Stelle, dass man eine Kurzwende macht und die dann in der Gegenrichtung wieder auf Zeit ihren Fahrgastbetrieb aufnehmen kann.
Also die Leitzentrale ist aufmerksam und kann gegebenenfalls, wenn es wirklich Not am Mann ist, da auch eingreifen.
Genau. Die kommunizieren dann auch mit dem Fahrer. Der Fahrer wird es ja dann auch merken, spätestens wenn die Fahrgäste alle raunen hinten, dass sie jetzt dahin fahren, wo sie eigentlich nicht hin wollten. Dann wird er auch reagieren und Kontakt mit der Leitstelle aufnehmen und die koordiniert dann letztendlich, was er machen muss. Ob er zum Beispiel, wenn er zwei fahren wollte und auf der 1 weiterfährt, ob er am Stadion dann kurz wendet und wie man das Fahrzeug dann wieder einfährt.
Genau, den Fall habe ich nämlich beobachtet vor einem Jahr. Ich fuhr mit der Linie 1 nach Hause. Und dann fuhr vor mir die 2 und die 2 fuhr zu meiner Verwundung geradeaus. Und dann fuhr die weiter artig, hat nicht weiter gehalten, artig bis zum Stadion. Und dort stoppte sie dann und dann mussten irgendwie Weichen gestellt werden. Und dann ist sie beim Stadion quasi wieder zurückgefahren. Haben wir dann gesehen, die Leute waren alle drin. Und habe ich auch gedacht, da ist was schief gelaufen. Wahrscheinlich genau in der Form. Und wie gesagt, dann ist sie halt beim Stadion, hat sie gedreht und ist zurück. Und die Linie 1 ist dann auch weitergefahren. Das war, glaube ich, ziemlich in der ersten Woche oder so.
Ja, aber es geht nicht nur den Fahrern so. Es geht auch den Fahrgästen so und das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Mir als Fahrgast, ich bin auch schon am Hauptbahnhof eingestiegen und kurz vorm Theater habe ich gemerkt, dass ich in der Linie 2 sitze, obwohl ich eigentlich nach Böfingen möchte. Ich konnte gerade noch aussteigen, aber irgendwann passiert es, man ist so in Gedanken und war einfach viele Jahre gewohnt, wenn eine Straßenbahn kommt, dann muss die ganz klar nach Böfingen fahren, aber die Zeiten sind jetzt vorbei.
Jürgen, auch mir ist schon so gegangen. Auf vor der Plattform. Wer mich kennt, weiß, dass ich dann um 15.23 Uhr die Straßenbahn erwischen muss. Und 15.20 Uhr fährt nämlich aus dem Depot die Linie 2. Ich war also seit 30 Jahren bald mit der Linie 1 an bekannter Haltestelle los. Und natürlich, ich dann auch nichts gedacht. Ich steige in die Linie 2. Ich denke, das ist ein bisschen früh dran. Und natürlich, wo steige ich dann plötzlich, biege die ab, steige ich bei den Stadtwerken aus und renne natürlich zurück, damit ich ja auch pünktlich zur Plattform da bin. Also ist mir zweimal so gegangen am Anfang, bis ich dann kapiert habe, dass die Linie 2 um die Zeit ausgerechnet halt aus dem Depot ausrückt und dann halt zufällig auf der Linie 1 zumindest diesen Abschnitt bis dahin eben dann auch noch bestreitet. Und naja, so ist der Lärm. Effekt. Also es ging auch mir als Nutzer schon so.
So hat jeder seine persönlichen Highlights.
Genau. Gut, ich denke, wir spielen mal Musik und da habe ich was rausgesucht. Waiting for a Train, Flash in the Pan. Passt ein bisschen zum Thema und wir sind zurück in 3 Minuten. Radio Free FM mit der Plattform. Heute Nachmittag sprechen wir über das erste Jahr Betrieb der Linie 2. Am 8. Dezember 2018 wurde, wie wir gesagt haben, der Fahrbetrieb aufgenommen. Ein Jahr so mit Erfahrung mit der Linie. Ein Jahr, das ein oder andere auch an Vorfällen, das es gegeben hat. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mal so vorweg so die Frage, was kommt denn so an Feedback an? Also gibt es die ersten Erfahrungen, wo auch von den Nutzern irgendwie was rückgespiegelt wird? Gibt es irgendwie Erkenntnis in Bezug auf, sicher gibt es die irgendwo, wird angenommen, wird nicht angenommen, es fahren vielleicht mehr Leute als vorher auf der gleichen Strecke, die vorher vom Bus bedient wurde. Was sind so jetzt nach einem Jahr so die Erkenntnisse, die ihr habt letztendlich? Was kann man dazu berichten?
Also wir hatten Anfang des Jahres die erste Fahrgastzählung, war noch relativ frisch, es war im Frühjahr. Gemäß diesen Zahlen haben wir im Gesamtnetz, also nicht nur bei der Straßenbahn, sondern auch über alle Buslinien hinweg 10% mehr Fahrgäste wie im Jahr zuvor.
10% Zuwachs? 10%
im Gesamtnetz.
Ja, das hört sich doch gut an.
Mhm. Ja, und auch unsere Beobachtung ist es, dass die Straßenbahnfahrzeuge deutlich voller sind, auch bei der Linie 2, die sind sehr voll und man liest jetzt inzwischen schon ab und zu in den Ereignisberichten bei uns im Unternehmen, dass an manchen Haltestellen die Fahrgäste gar nicht mehr in die Bahn reingekommen sind, weil die Fahrzeuge bereits schon so voll waren, dass kein Platz mehr war im Fahrzeug.
Das ist schon ja eigentlich Erfolg. Natürlich, jetzt habt ihr ein neues Problem, dass ihr vielleicht große Fahrzeuge benutzt oder benutzen müsstet, um dem dann gerecht zu werden. Also auf jeden Fall, es wird angenommen, ist somit bestätigt. Also eine Umfrage oder zwei oder einen macht man oder jährlich eine
Umfrage. Es sind eigentlich drei Zählperioden, die man macht. Die zweite, die ist jetzt vor kurzem erst abgeschlossen worden, aber da sind die Zahlen noch bei der Auswertung. Insofern haben wir jetzt keine aktuellen Zahlen dabei, sondern die noch vom Frühjahr. Mhm. Aber wir sitzen natürlich schon ganz gespannt da und warten, was jetzt die aktuelle Zählung sagt. Mhm. Vor allem diese Zählung jetzt ist ja eher im Herbst rein, wo dann eher die Nachfrage stärkeren Monate sind, weil das Wetter auch kühler ist, und da sind wir schon ganz gespannt, was diese Zählung als Ergebnis bringt.
Ja, eigentlich genau, das stimmt, müsste man erwarten. Da habt ihr bestimmt auch Erkenntnisse, dass besonders im Winter oder kalten Zeiten, wenn die Leute nicht aufs Rad mehr wollen oder auch nicht mehr zu Fuß gehen, dass die dann überwiegend dann wahrscheinlich öffentlichen Personennahverkehr fahren, weil die Autofahrer, die fahren wahrscheinlich so oder so, aber könnt mir vorstellen, dass man da erhebliche Anzahl von Menschen eben, ja, sagen wir mal, von Fahrrädern herunter dann in die Straßenbahn noch gewinnt, oder?
Ja, auf alle Fälle, das kommt on top dazu. Deshalb sind wir ja ganz gespannt, wie jetzt die Zählung verlaufen ist. Nachdem bei der anderen schon 10% im Gesamtnetz mehr waren, sind wir gespannt, was in dieser Zählung jetzt für ein Ergebnis rauskommt. Mhm.
Ja. Und ansonsten gab es da irgendwie auch Rückmeldungen, Zuschriften oder irgendwie, dass jemand anderen sagt, SWU toll. Also ich sag mal, ich habe es wohl auch euch schon im Vorgespräch gesagt, in meinem Betrieb habe ich vorgefragt, und gibt es irgendwas, was ich den Straßenbahnern ausrichten soll? Und dann war das Feedback mal, ja, sag, es ist super und wir fahren gern mit und es ist klasse und auch insbesondere die Anbindung gerade der Schule im Kuhberg, alles toll. Also das, was ich so gehört habe, war wirklich überwiegend und ausschließlich positiv, mega positiv.
Also in meinem persönlichen Umfeld habe ich auch viel positives Feedback bekommen, da bekommt man es direkt, wo die Leute, so wie es du gerade auch berichtet hast, einfach sagen, es ist jetzt toll mit der Linie 2, dass man auch zur Wissenschaftsstadt hochkommt und wir lassen jetzt das Auto stehen und fahren mit der Straßenbahn. Solche Rückmeldungen habe ich auch schon von Bekannten bekommen und das freut einen natürlich.
Was ich euch auch irgendwo sagen kann, was ich schon gehört habe, ist, dass die Leute sagen, die Straßenbahn fährt so angenehm, die ist so leise, die ist so ruhig, insbesondere die neuen, die Avenios sind so schön ruhig im Vergleich zum Bus, und die Busfahrer, die rasen oft und die hauen uns auf die Bremse, da kann man nicht einsteigen, gerade älteren Leute, und sagen, da sitzt man in der Straßenbahn viel, viel bequemer, man kann viel bequemer ein- und aussteigen, und die Busse, nicht so toll. Und viele Leute fahren jetzt, glaube ich, auch deshalb Straßenbahn, einfach weil es angenehmes Fahren ist.
Ja, Michael, wir beide Anwohner der Linie 1 seit vielen Jahren, wir wissen den Komfort schon lange zu schätzen.
Aber ja, ist, genau. Ist aber tatsächlich so, also es gab mal bei einer anderen Stadtbahnmaßnahme, Erlangen plant ja gerade eine Stadt-Umland-Bahn, gab es eine Bürgerinitiative, die hat dann mal die Vertikalbeschleunigung im Bus verglichen mit der Straßenbahn, und das ist einfach ein ganz anderer Fahrkomfort, ein anderes Fahrgefühl, und sie eben auch sagten, die rasen so. Bei der Straßenbahn, mich technisch bedingt, habe ich schon andere Beschleunigungs- und Verzögerungs-, also Bremswerte als im Bus, und deswegen empfindet das der Fahrgast generell auch als angenehm.
Und Straßenbahn hat ja weitgehend auch die eigenen die Gleise, das heißt, ich kann durchziehen. Straßenbahn, wenn ich mal schaue, es gibt einen kleinen Abschnitt da bei der Georgskirche, wo sie eigentlich auf der Straße sich mit den Autos den Weg teilt, aber sonst hat ja ihr eigenes Gleis und kann üblicherweise
80%
kann durchziehen. Das heißt, wenn ich gerade in der Wörthstraße schaue, wenn ich da von der Arbeit komme, mein Gott, Schlange von vorne bis hinten um 18 Uhr, lauter Autofahrer, die genervt in ihren Autos sitzen und die Luft verpesten, mit Abgasen laufen, dann kommt eine Straßenbahn, die keine Luft verpestet, sie kommt pünktlich, sie hat Sitzplatz, also ein hervorragendes Gegenangebot zum Staustehen, sage ich mal. Also mein persönliches Empfinden ist auch wirklich, dass das eine sehr angenehme Sache ist.
Fahrkomfort und tatsächlich auch das Thema Ökologie, die ganze Feinstaubdiskussion. Die Straßenbahn fährt seit über 120 Jahren elektrisch. Also das ist für uns eigentlich nichts Neues, die Elektromobilität. Und wir begrünen jetzt ja auch unsere ganzen Schottergleisflächen noch. Das heißt, wir haben wesentlich weniger Flächenversiegelung als im Busverkehr. Also da kommt jetzt überall Rasen hin. Das ist gut fürs Mikroklima, aber auch wir entlasten die Kanäle dadurch.
Da kommt man halt drauf. War nämlich auch schon bei mir im Geschäft dann gefragt, frag doch mal, ob es auch noch eine Linie 3 bald gibt. Da kommen wir gleich noch oder nachher vielleicht noch drauf. Aber wir müssen auch zu den Punkten kommen, die vielleicht noch so ein bisschen problematisch waren. Und zwar gerade, wenn man am Anfang oder auch ja bis jetzt immer wieder in die Zeilen guckt, steht immer wieder fest, ach, irgendwas ist schiefgelaufen. Entweder ist es ein Auto auf die Gleise der Bahn geraten, ich glaube im Eselsberg ist das passiert, oder es ist ein Auto mit der Straßenbahn kollidiert. Am Anfang ziemlich häufig, alle paar Tage war es drin, Crash, Straßenbahn mit Auto, mit Bus, glaube ich sogar einmal. kann man sagen, das ist einfach, man war noch nicht gewöhnt, dass jetzt halt plötzlich eine Straßenbahn kommt und irgendwo auf irgendeinen Strecken was anderes wäre. Oder ich frage jetzt ja, ich weiß es gar nicht, sind Ampelschaltungen, Vorfahrtsregelungen geändert, die irgendwo dann gewohnte Abbiege oder Fahr irgendwie Strecken verändert haben? Hat sich da jetzt irgendwie was verändert oder ist es schlicht und einfach ja, Zufall, dass es da jetzt noch öfter mal am Anfang geknallt hat?
Also wir haben vorher gesprochen, die Fahrer mussten sich daran gewöhnen, die Fahrgäste mussten sich daran gewöhnen und auch die Autofahrer müssen sich natürlich an die neuen Verkehrssituationen gewöhnen. Es ist ja nicht nur, dass man irgendwo an der Kreuzung die Vorfahrtsregelung geändert hat, sondern viele Kreuzungen und Querungen wurden ja grundlegend umgebaut.
Ja.
Und da müssen auch die Autofahrer sich dran gewöhnen. Dann gibt es Stellen, wo bisher keine Lichtsignalanlage ist, wo jetzt eine ist. Und das sind teilweise halt auch Stellen, wo wir Unfälle hatten, wo der Autofahrer schlichtweg das Rotlichtsignal überfahren oder übersehen hat. Und dann kam es einfach zum Unfall.
Ja, das heißt, musstet ihr dann irgendwo noch nachbessern, was ändern? Gab es eine Erkenntnis, wo man sagt, baulich muss man irgendwo noch was Hinweise machen oder eine Ampel oder irgendwie was umbauen? Oder konnte das mit dem... Man gewöhnt sich dran, abgehakt werden, weil ich glaube, in letzter Zeit ist es auch relativ zum Glück gut und friedlich. Aber mussten Sie umplanen, mussten Sie umbauen oder irgendwie?
Ja,
oder?
Also es lief natürlich seit der Inbetriebnahme laufend auch Beobachtungen. Also das machen ja auch weniger wir, das macht mehr die Verkehrsbehörde.
Ja.
Was das Thema Verkehrssicherheit angeht, wir sind natürlich eng mit einbezogen. Wir sind natürlich eng mit einbezogen, vor allem bei Unfällen, was kann man verbessern, dann finden dann Verkehrsschauen mit der Polizei und der Verkehrsbehörde statt. Da sind wir dann auch mit vor Ort und beurteilen die Situation, aber man muss sagen, in 90% der Fälle waren die, oder 95% waren die Situation gut beschildert. Da hat sich einfach der Verkehrsteilnehmer fehlerhaft verhalten. Wir versuchen trotzdem Verbesserungen, also gerade bei dem Fahren in den besonderen Bahnkörper. Wenn man da im Dunkeln morgens eine Straßenbahn hinterherfährt, vermutet man nicht, dass sie plötzlich jetzt dann auf dem eigenen Bahnkörper fährt, gerade wenn die Situation neu ist. Und da sind halt die ein oder anderen hinterhergefahren. Aber das hat sich jetzt fast völlig abgestellt. Das passiert vereinzelt immer noch. Das passiert aber in allen Straßenbahnstätten so, dass sich mal Fahrzeuge verirren. Da haben wir jetzt noch Markierungen aufgebracht. Wir haben zusätzliche Reflektornägel eingebaut. Wir haben noch Poller, wo Platz war, eingebaut, um die Situation noch begreifbar zu machen. Und ich würde sagen, das hat jetzt ein normales Niveau erreicht.
Ja, also kann da ein bisschen irgendwo dann auch die Dinge können ein bisschen entspannt irgendwo betrachtet werden. Ja, und dann gab es natürlich, ja, muss man glaube ich auch drauf kommen, einen größeren Vorfall, wo dann im Bereich vom Finanzamt, die haben eine Bahn mal tatsächlich falsch abgebogen ist. Und ich glaube, da war auch das Thema zu spät oder gar nicht irgendwo dann rechtzeitig irgendwo halt sich anmelden, um dann quasi geradeaus zu fahren, sondern die Straßenbahn ist dann versehentlich nach rechts abgebogen und ist ein bisschen zu zackig.
Genau, es war in der Gleisdreieck Bayer Straße, Wagnerstraße. Da ist der Wagen falsch abgebogen, also er hätte eigentlich geradeaus fahren müssen. Zu den Ursachen kann ich jetzt nicht zu viel sagen, weil das ist tatsächlich noch eine staatsanwaltliche Ermittlung, die da läuft. Wir sind als Verkehrsbetrieb sehr, sehr froh, dass niemand schwerer zu Schaden gekommen ist. Das hätte, wer die Bilder gesehen hat, durchaus auch schwere Verletzungen oder sogar eine Todesfolge haben können. Da waren wir sehr, hatten wir Glück im Unglück. Wobei der Wagen dabei sehr stark beschädigt wurde, aber er ist reparabel und ist auch schon fast
Nachricht.
Fertig.
Ja, das repariert. Heißt, der Wagen muss ja dann erstmal auseinander getrennt werden, denn damit das ja so dieser Übergang, so eine
so
ein Gelenk, das heißt, der wurde ja dann auf den Wagen verladen und dann haben sie den ja, glaube ich, wie der Jürgen Späth mir auch gesagt hat, in die Instandsetzung in die Kölner Ecke, glaube ich, dann irgendwo dann.
Ja, in Wildenrath ist das Instandsetzungswerk das größere von Siemens. Mhm. Der Wagen hatte sich selbst geteilt, zwischen dem zweiten und dritten Wagenteil ist er auseinandergerissen. Das Gelenk. Wir mussten ihn also in zwei Teilen in den Betriebshof erstmal zurückbringen. Dann wurde er von Siemens vor Ort besichtigt, eine Schadensfeststellung gemacht und dann war klar, er ist reparabel und dann ging er nach Wildenrath und war jetzt dort, also im Februar, Anfang Februar war der Unfall. Er ist jetzt vom Wagenkasten her fast fertig instand gesetzt, kriegt jetzt noch seine Fahrwerke und wir werden ihn Anfang des nächsten Jahres wieder in Betrieb nehmen können.
Ja, das heißt, trotz dem ganzen großen Schaden ist das Ding tatsächlich nochmal rettbar gewesen.
Ja.
Das heißt, wie ist das jetzt? Eigentlich fehlt dieses Fahrzeug ja dann schon seit Anfang letzten Jahres.
Ja.
Ist dann immer ein gewisser Puffer, dass man sagen kann, ein Fahrzeug ist immer noch übrig oder müssen die anderen dann, was weiß ich, kürzer in die Instandsetzung oder wie verkraftet man? Ich meine, es ist ja so geplant, dass natürlich nicht auf ein Jahr verzichtet nicht irgendwo eigentlich eingeplant ist, sondern dass man halt davon ausgeht, man hat die 20 Fahrzeuge und die, das passt, das ist zugeschnitten, keiner in Reserve. Wie lösen Sie sowas dann an der Stelle, dass gerade wenn einer komplett wegfällt?
Also wir hatten tatsächlich eine Nullreserve zeitweise in den Spitzenstunden gehabt. Wir haben es natürlich versucht mit einer betrieblichen Umstellung. Das heißt, wir haben ja gewisse Zeiten, wo mehr Fahrzeuge auf dem Hof sind, in den Schwachverkehrszeiten, Reparaturen, Instandhaltungsarbeiten dorthin zu verlagern. Das gelingt aber nicht immer. Es ist dann tatsächlich so, wenn dann noch weitere Fahrzeuge ausfallen untertägig, müssen dann halt Busse eingesetzt werden. Aber wir haben versucht, das für den Fahrgast so angenehm wie möglich zu gestalten. Aber die Verkehrsbetriebe heute halten sich bei Straßen und Bussen oder können sich aus wirtschaftlichen Gründen nur noch kleine Reserven vorhalten.
Ja, aber es gibt immer, also man hat ja auch öfter mal, dass irgendwo eine Störung vorkommt, von wegen steht ein Auto auf dem Gleis oder so. Das heißt, Sie haben im Prinzip für alle Fälle, für alle Störungen immer irgendeinen Busfahrer in Bereitschaft, der quasi auf Kohlen sitzt oder irgendwo vielleicht sogar irgendwo im Betriebshof und startklar ist oder wie. Also wenn jetzt wirklich sowas kommt und ja, dann heißt es Straßenbahn sofort, es geht gar nichts, muss ersetzt werden, dann ist da im Prinzip immer einer quasi schon auf dem Sitz mit warm gelaufenem Motor und saust los, oder?
Haben wir letztendlich auch wie eine kleine Fahrzeugreserve, halten wir auch eine Personal-, eine Fahrerreserve vor. Es kommt halt auch immer mal vor, dass der Fahrer im Stau steht, der eigentlich zur Arbeit kommen muss oder plötzlich erkrankt. Insofern haben wir auch immer eine Fahrerreserve, aber die tauschen dann auch durch. Also unsere Fahrer sind in der Regel alles Kombifahrer, die können sowohl Straßenbahn als auch Bus fahren. Mhm. Wir haben nur wenige Fahrer, die zum Beispiel nur Straßenbahn, ich glaube es sind gerade nur zwei, die ausschließlich einen Straßenbahnführerschein haben, aber die restlichen können auch alle Bus fahren.
Ja, Jürgen ist wieder da. Vielleicht für alle, die jetzt denken, wieso klingelt das Telefon, muss man erklären. Ein Straßenbahnerchef hat eben auch Erreichbarkeit und du hast mir vorgesagt, du hast Bereitschaft. Das heißt, wenn jetzt irgendwas wäre, dann muss der Jürgen einfach schnell springen und nach dem Rechten gucken.
Genau,
und
aber
insofern,
ich darf noch eine Weile da bleiben.
Das ist schön. Also insofern, wer sich jetzt denkt, wieso schaltet das Telefon nicht aus? Nein, nein, beim Jürgen ist das ganz besonders. Der Jürgen muss abrufbar sein für den Fall, dass nämlich genau draußen der Betrieb kollabiert oder irgendwas passiert. So, also auf jeden Fall haben wir das dann so auch besprochen. Nebenbei, Jürgen, du bist auch Straßenbahnfahrer. Bist du dann zum Anfang auch mal spaßeshalber oder einfach auch mal, weil die Notwendigkeit bestand, auch mal Linie 2 selber gefahren, also Regelbetrieb? Oder?
Ja, klar, da waren wir alle mit dabei, weil es war ja relativ knapp damals und da haben wir von der Werkstatt auch ausgeholfen, die wo eine Fahrerlaubnis hatten, dass die verschiedene Dienste übernommen haben. Wobei inzwischen ist es ja immer noch so, wir haben ja morgens jetzt so einen kurzen Werkstattumlauf mit 1,5 Stunden, der wo eigentlich zu kurz für eine Schichtlänge vom Omnibus ist und dort wechseln wir uns auch regelmäßig durch, wo wir morgens dann im Schülerverkehr 1 Stunde lang Straßenbahn fahren.
Ja, was macht mehr Spaß eigentlich? Straßenbahn fahren oder Büro sitzen oder Werkstatt schrauben?
Ganz ehrlich, Straßenbahn fahren, es kommen keine Mails, es geht nicht nur die Bobotür auf. Also das ist jetzt meine persönliche, wenn man Fahrer fragt, der das den ganzen Tag macht, hat er mit Sicherheit auch eine andere Einschätzung.
Ja. Das ist eine schöne Abwechslung.
Haben Sie auch einen Straßenbahnschein? Ja. Dürfen Sie auch fahren?
Ja, ich fahre auch diesen Dienst morgens.
Oh ja.
Ungefähr einmal im Monat sind wir dran.
Sehr schön.
Also in der Schulzeit ist das.
Also bei Ihnen kann man sagen, das ist Theorie und Praxis. Ja. Nicht nur das Planische, sondern Sie kennen auch wirklich die Sachen aus dem Detail und erfahren im wahrsten Sinne des Wortes dann selber, wie sich dann im Prinzip die Dinge bewähren.
Ich halte es auch für ganz wichtig. Also dieses direkte Feedback selber aus Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes sehen, was draußen ist, wie die Fahrzeuge draußen sich verhalten. Mhm. Es ist ganz wichtig, wo mir von meiner täglichen Arbeit auch weiterhilft, dieses Feedback.
Ja, und vielleicht auch sogar der Kontakt zu den einzelnen Menschen, die fahren und vielleicht euch auch mal Feedback geben, sagen, oh, wie toll und wie schön oder vielleicht auch mal zwischendrin motzen oder was, keine Ahnung. Aber ich glaube, überwiegend ist das Feedback ja sehr positiv. Klasse. Ich denke, ja, wir haben schon wieder tatsächlich 16.41 Uhr. Wir spielen nochmal Musik und One More Time heißt der Titel. Ich weiß gerade gar nicht, wer das ist, aber wir werden es gleich hören. Hier ist nochmal Musik und dann sind wir wieder zurück in 3,5 Minuten bei der Plattform.
Jetzt. Hier ist die Plattform von Radio Free FM. Heute mit Jürgen Späth und
Ralf Gummersbach. Wir plaudern heute mit Michael Trost über das erste Jahr Straßenbahnlinie 2.
Super, besser kann man es gar nicht machen. Ich muss noch nachschicken, das war das Electric Light Orchestra bzw. Jeff Lynne's ELO mit dem Titel, den wir gerade gehört haben. Also, das war jedenfalls ELO. Schön, jetzt waren wir schon gerade beim Bilanzieren und haben auch gerade über ein paar Schwierigkeiten, die noch aufgetreten sind, gesprochen. Wir haben im Vorfeld ja auch so ein bisschen debattiert, was nehmen wir mit rein. Und dann ist so auch das Thema natürlich hier noch auf meiner Liste, diejenigen, die jetzt vielleicht neu angebunden sind an der Schiene, an der Straßenbahn, gibt es vielleicht auch Menschen, bei denen jetzt halt öfter mal, was weiß ich, irgendwas ruckelt oder wackelt oder mal irgendwas quietscht. Gibt es da jetzt auch irgendwie Erkenntnisse oder irgendwie Rückmeldung oder ist für eigentlich für alle Anwohner alles gut und alle Anwohner sind vor allem erfreut, dass die Anbindung gelungen ist? Oder gibt es zu dem Thema auch irgendwie Punkte, die man nennen muss? Also ich habe hier auf dem Stichwort oder auf dem Zettel auch das Stichwort zum Beispiel Magnetfelder irgendwo stehen. Gibt es irgendjemand, der jetzt irgendwie besorgt ist, dass irgendwo Magnetfelder eben irgendwo, was weiß ich, sein Haus irgendwie schädigen oder keine Ahnung, irgendwas?
Also Magnetfelder hat uns tatsächlich beschäftigt, aber nur in der Wissenschaft statt, weil da sehr, sehr hohe Anforderungen an die Magnetfelder sind, weil dort eben geforscht und Forschung und Entwicklung betrieben wird. Und vor dem Hintergrund haben wir da besonderes Augenmerk. Also die Straßenbahn entspricht grundsätzlich allen normativen Vorgaben, was Magnetfelder angeht. Mhm. Also früher war das immer noch mal ein Thema mit Röhrenfernsehen, die gestört waren durch Straßenbahnfelder, aber das ist unproblematisch, aber man kann nach dem ersten Jahr sagen, wir haben beim Punkt Erschütterung und Magnetfelder gar kein Problem, also wir haben nicht eine Störungsmeldung. Beim Thema Lärm hatten wir anfangs Probleme, das haben wir aber auch erwartet, weil die Kurvenschmieranlagen erst nach einigen Wochen Betriebszeit in Betrieb genommen werden konnten. Dazu muss man erst mal sehen, wo fährt denn die Straßenbahn an der Schiene genau lang. Die kann sich ja ein bisschen innerhalb der Schienen bewegen. Und es ist eben wichtig, gerade wenn die Straßenbahn in den Bogen einfährt, genau festzustellen, wo fährt sie denn die Schiene dort an. Und genau da muss man diese Schmierpunkte dann auch setzen. Und das haben wir jetzt getan. Die sind fast alle in Betrieb gegangen. Das sind letzte Anlagen, die jetzt an nicht so kritischen Stellen sind, die dann eher einer Verschleißminderung entgegenwirken oder für eine Verschleißminderung wirken. Die werden jetzt noch in Betrieb genommen. Also von 30 Anlagen haben wir über 25 inzwischen schon, laufen schon. Ja.
Das heißt, das Einzige, was so wirklich vielleicht nennenswert für Anwohner, die jetzt neu irgendwo angebunden sind, sein kann oder sich geändert hat, ist, dass es hin und wieder mal quietscht. Also gerade an der Endhaltestelle von der Linie in Böfingen von der 1 hört man das ja auch, wenn die Straßenbahn wendet. Ich glaube auch nur zu bestimmten Witterungssituationen oder Lagen, dass da mal hin und wieder ein bisschen quietscht. Also das ist etwas, was man vielleicht sich vorstellen kann, dass das den Leuten irgendwo auffällt. Aber auch
ja, also eine Straßenbahn ist nie ganz geräuschlos. Das wäre auch nicht gut. Man soll sie auch wahrnehmen als Verkehrsteilnehmer. Wir versuchen natürlich, die Beeinträchtigung des Umfelds auf Minimum zu reduzieren und das gelingt uns eigentlich auch gut.
Kann man da nebenbei irgendwie gerade, wenn man das Quietschen ansprechen, irgendwie was machen, dass man irgendwie ein bisschen schmiert oder irgendwie? Oder?
Schmiert, ja.
Ja, das kann man und das wird wahrscheinlich auch hin und wieder gemacht. Oder ich sehe gerade auch an der Endhaltestelle, dass hin und wieder Leute irgendwo dann da tätig sind und irgendwie da was gerade an der Wendestelle irgendwo machen. Also wird da immer auch ein bisschen geschaut oder abgeschliffen, glaube ich auch, oder?
Ja. Schleifen war jetzt die letzten Tage, aber das war eine normale Pflege von den Schienen. Mhm. Aber wie gesagt, die Schienen erfolgt, wie der Ralf Gummersbach gerade sagte, mit den stationären Schienenschmieranlagen. Das sind wirklich Anlagen, wo eine kleine Pumpe eine winzige Menge Fett genau an der Schiene an die Stelle ausbringt, wo dann das Rad dieses Fett mitnimmt, was dann zu Geräuschminimierung und auch zur Minimierung des Verschleißes führt.
Ja. Und wo man dann halt irgendwo die kritischen Stellen hat, das lernt man dann auch in dem einen Jahr wahrscheinlich, wo man vielleicht irgendwo besonderer Verschleiß oder besonderer irgendwo ja Eingriff notwendig ist. Mir fällt nebenbei gerade ein, dass ja im Rahmen der Bauaktivitäten auch gerade in der Form ja Köppler-Gymnasium-Justizgebäude, also auf der 1, auch verschiedene Streckenteile ausgetauscht werden mussten. Ist das dann eine normale Bautätigkeit? Ist sowas dann auch einfach Schienen dann verschleißen, dass man die rausnehmen muss nach einer gewissen Zeit? Oder?
Also jetzt im Sommer haben wir im Bereich Justizgebäude Sörlingstraße haben wir knapp 200 Meter Gleis ausgetauscht. Das war eine normale Instandhaltungsarbeit. Da war es aber weniger die Schiene, die hatte noch ungefähr 50% Verschleißvorrat, sondern die war in der Lage nicht mehr stabil. Also hat sich an ein paar Stellen gesetzt und damit eben den Fahrkomfort, den wir vorhin angesprochen haben, erhalten bleibt, regulieren wir die Gleise auch immer mal nach. In dem Zuge haben wir gesagt, da das relativ aufwendig ist, erneuern wir auch die Schienen. Das hängt immer davon ab, wie lang ist dann noch die Lebenserwartung des Materials, tauscht man sie dann mit aus oder wird es nur wieder einreguliert?
Das heißt, man kann nach einer gewissen Zeit einfach davon ausgehen, dass die Schienen dann irgendwo auch wieder getauscht werden müssen. Also so eine Linie, die mal gelegt ist, ist nicht auf unendliche Zeit angelegt, sondern irgendwann sind die halt mal abgefahren, sage ich mal, oder schwankt nämlich an, dann halt einfach im Effekt, weil sie senken war gerade der Begriff, den sie gebraucht haben, weil dann einfach ja irgendwas der Boden oder irgendwas sich absenkt. Das heißt, dann muss man tauschen.
Ja, also die Schiene hält bei einer Linie und geradem Verlauf ungefähr 40 Jahre, kann man
40.
sagen.
40, ja. Aha, ja.
Das ist so ein grober Richtwert. In den Bögen, je nachdem, wie eng der Radius ist und ob man schmiert oder nicht, also das ist tatsächlich auch ein Thema des Verschleißes, nicht nur der Geräuschentwicklung, sondern wenn ich nicht schmiere, dann ist, ja, sind die Berührungskräfte größer und der Verschleiß ist größer. Das kriegt man mit dem Schmieren auch gut in den Griff und man kann eine Schiene auch nochmal aufschweißen und damit die Lebenszeit verlängern. Das macht man in Bögen in der Regel auch. Also man tauscht nicht gleich, sondern es gibt dann sogenannte Auftragsschweißungen, die in der Nacht durchgeführt werden und dann verlängert man die Lebenszeit nochmal.
Ja, okay. Gut, aber jetzt ist ja neu gebaut, zumindest was die Linie 2 angeht. Also 40 Jahre, sagten Sie, wird dann die Haltbarkeit sein. Das heißt, damit sollte zumindest erstmal vorläufig Ruhe sein. Ja, und Thema Bauen. Irgendwo ist Ulm ja immer noch eine dicke, dicke Baustelle. Das heißt, gerade im Bereich vom Bahnhof ist ja in letzter Zeit auch mehrmals die Haltestelle umverlegt worden nach hinten oder sogar ein ganzes Gleis von links nach rechts, sage ich mal, oder einfach ein bisschen verrutscht worden. Wie ist in Bezug auf die aktuelle Baustelle, gerade bei den Bahnhof und Unterführung? Ich habe gelernt, die Einspurigkeit der Autos dauert länger als jetzt ursprünglich angedacht. Was bedeutet das für die Straßenbahn und überhaupt, wie wird das später mal sein? Wie wird später die Straßenführung dort ausschauen? Ich meine, es betrifft Linie 1 und 2 und Bus natürlich dann.
Ja, also wir werden das jetzige Provisorium noch ungefähr 2 Jahre haben oder ja, 1,5 Jahre auf jeden Fall noch. Wir werden auch in dieser Lage bleiben können, zum Glück. Im Moment läuft es betrieblich sehr gut und der Verkehrsfluss ist aus unserer Sicht sehr gut. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass da täglich 40.000 bis 50.000 Fußgänger in dem Bereich unterwegs sind, die sich auch jedes Mal eine Verkehrsführung gewöhnen müssen. Das funktioniert trotz der beengten Verhältnisse gerade sehr gut. Aber wir sind sehr abhängig von den beiden Großbaumaßnahmen Sedelhöfe und vor allem Parkhaus. Sie haben es gerade angesprochen, die Passage wird derzeit der Deckel noch hergestellt. Die Rampen im südlichen Bereich, die Einfahrrampen für die Parkgarage werden gerade vorbereitet und erst dann können wir weiterarbeiten Richtung Haltestelle. Und die künftige Haltestelle wird in etwa in der Lage sein, wie sie vorher war, nur mit deutlich breiteren Bahn oder tieferen Bahnsteigen. Die werden also doppelt so tief sein wie vorher, statt 3,50 Meter, 7 Meter.
Okay. Und nachdem ja die Bahn jetzt ein bisschen nach rechts in Richtung Bahnhof herangerückt ist, die Gleisführung, bleibt das so? Ist das schon das endgültige Gleis dann? Nee, oder?
Sie wandert wieder Richtung Innenstadt. Ja, wir werden also von der Innenstadt kommt, einen Fahrstreifen haben in nördliche Richtung, dann kommt die Haltestelle mit 7 Meter Breite, die Gleise, nochmal die Gegenhaltestelle mit 7 Meter Breite, dann 2 Fahrspuren und dann der Bahnhofsvorplatz, der ja auch komplett neu gestaltet wird.
Momentan ist ja so, dass, glaube ich, das Theater die primäre Umsteigehaltestelle ist oder wo man eigentlich dann von 2 auf 1 oder in den Bus switcht. Bleibt es beim Theater oder wird es dann auch wieder dann später auf den Bahnhof zurückverlegt, dass der Bahnhof so als die eigentliche Umsteigehaltestelle gesehen wird oder bleibt es beim Theater?
Also die Anschlussgewährleistung ist heute auch am Bahnhof, aber die Haltestellenqualität und Länge am Bahnhof wird wieder künftig größer sein, sodass wir dort 5 Linien im Anschluss verbinden können.
Ja, sehr gut. Ja. Das ist aber, glaube ich, dann so die einzige ganz, ganz große Baustelle, die irgendwo gerade auch die Linie 1 und die 2 oder auch das irgendwo dann tangiert.
Also beschäftigt uns noch im nächsten Jahr und noch 21. Also 2021 ist geplant, die Haltestelle im Sommer in der Endlage herzustellen.
Dann auf der anderen Seite diese ZOB und diese Bushaltestellen, diese bleibt auch an der Stelle dann in dem Bereich oder wird da auch was irgendwie
verändert? Ja, da sind aber die Planungen noch am Laufen, wie der sich genau ausgestalten wird, auch mit Gebäuden. Es gibt ja Überlegungen, dort auch noch ein Gebäude über den ZOB zu bauen. Aber im Moment beschäftigen sich die Stadt und wir sehr intensiv jetzt erstmal, sagen wir, die Vorfläche und die eigentliche Friedrich-Ebert-Straße mit Gleistrasse hinzubekommen.
Ja.
Das bindet auch sehr viel Kapazitäten gerade.
Das heißt also, langweilig wird Ihnen auf keinen Fall. Das heißt, es gibt immer noch sehr, sehr viel zu tun. Und ja, natürlich muss man auch oder kommen wir natürlich vielleicht mal auf das Thema aktuell, Thema Klimadebatte, das Thema Fridays for Future und Science for Future. Und wenn man dann nachfragt, welche Maßnahmen, was konkret kann man denn tun, wer kann was tun, kommt immer als zweites oder manchmal als erstes Stichwort mehr öffentlicher Personennahverkehr. Und dann kommt natürlich auch, und ich weiß, die Diskussion politisch gibt es ja schon, eine Linie 3. Das Thema Weiterführung, ich glaube in Richtung Wieblingen war schon in Diskussion. Gibt es in dem Kontext jetzt auch von den ganzen Diskussion um mehr öffentlichen Personennahverkehr. Irgendwelche, und auch sagen wir mit dem positiven Feedback und den Ergebnissen jetzt der Linie 2, Gedanken, die vielleicht irgendwo auch bei Ihnen oder vielleicht auch schon im Gemeinderat irgendwie kursieren, dass es reell sein könnte, eine Linie 3 irgendwo in 10 Jahren oder so auszubauen? Oder wie ist da der Sachstand? Gibt es da irgendwie was?
Also aus der Politik heraus gibt es einen Auftrag an die städtische Verwaltung, nochmal auf die Stadt Neu-Ulm wegen der Linie 3 zuzugehen. Mhm. Im Moment genießt die Linie 3 in der Stadt Neu-Ulm ja keine politische Mehrheit. Das heißt, da gab es ja Planungen. Man muss dazu sagen, die Planung damals haben auch mit einem relativ knappen Nutzen-Kosten-Faktor abgeschlossen. Mhm. Das war, sagen wir mal, einer der Bedenkengründe, warum man das Projekt nicht weiterverfolgt hat. Aber im Moment ist diese standardisierte Bewertung auch in der Überarbeitung und es soll da maßgeblich der Umweltfaktor auch stärker und intensiver Einfluss nehmen auf diese Bewertung. Das wird sicherlich zu Diskussionen führen. Da halten wir uns aber, sage ich mal, als Gesellschaft beider Städte zurück. Das sind erstmal Aufgaben, die politisch entschieden werden müssen, ob wir dieses Projekt wieder aufnehmen.
Zumindest mal läuft ja, denke ich, die ganze Klimaschutzthematik in Richtung eigentlich der Straßenbahn. Jürgen, du hast es vorhin gesagt, die Straßenbahn fährt seit 100 Jahren elektrisch und damit umweltschonend bzw. CO2-frei, eigentlich damit das Betriebsmittel der Zukunft, was man eigentlich ja noch erheblich ausbauen müsste.
Ja, auf alle Fälle. Also die Linie 2 wird ja auch immer bezeichnet als das Elektromobilitätsprojekt in Ulm. Und zumal den Strom, den wir fahren, ist ja 100% ökologisch gewonnener Strom. Insofern fahren wir komplett CO2-neutral.
Mhm. Ja. Gibt es sonst fürs Jahr 2020 irgendwelche großen Dinge, Vorhaben oder auch vielleicht Events in irgendeiner Weise, vielleicht auch wieder sowas im Tag der offenen Tür oder sowas bei SWU Verkehr, wo man was ankündigen können, hinweisen könnten oder was die Menschen sich irgendwo im Kalender irgendwo eintragen könnten, oder ist momentan nichts Größeres angedacht?
Also ein spezielles Event ist jetzt mal nicht geplant. Wir brauchen jetzt mal wieder ein Jahr zum Durchatmen. Mhm. Ansonsten, wenn jemand irgendein Highlight sucht, dann kann er gern unsere historischen Bahnen mieten, auch auf der Linie 2 inzwischen.
Mhm. Ja, das ist ein Punkt, der mir auch noch irgendwo gerade einfällt. Das sind ja samstags gemäß Beschluss des Gemeinderats jetzt der Straßenbahn und Bus und Verkehrs. Also muss nichts zahlen, also frei. Merkt man sicherlich auch in den Zuwachszahlen dann, oder? Was ist jetzt da so konkret irgendwo?
50%. Ja, also oder? Wenn ich es richtig weiß, sind 50% mehr Fahrgäste am Samstag in unseren Bussen und Bahnen.
Mhm. 50% ist viel, das heißt, das da gibt es wirklich viel Potenzial. Ja.
Ja.
Ist da angedacht, ich glaube, es ist zumindest jetzt für den Zeitraum, das ist auch natürlich ein Entscheid der Politik, für den Zeitraum, wo gebaut wird, bleibt das, glaube ich, erhalten, aber nicht unbefristet, oder? Wie ist da das Sachstand?
Nein, also unbefristet nicht, aber ja, es ist natürlich so, wenn man das mal anbietet, ist es sehr schwer, wieder zurückzunehmen.
Ja.
Es ist ja auch immer wieder sehr intensiv in der Debatte, was die Stadt Wien angeht, so ein 365-Euro-Jahresticket anzubieten fürs gesamte Stadtgebiet. Da steckt aber sehr viel dahinter. Und die Stadt Wien investiert jährlich 400 Millionen Euro, um dieses Angebot aufrechtzuerhalten. Also man muss sich dessen bewusst sein, dass es zu einer, ja, zu einer Verlagerung kommt, die auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten dann wieder sehr nachteilig sein kann. Mhm. Also da muss gut abgewogen werden in der Politik, ob man das tatsächlich in größeren Stil und dauerhaft anbieten kann und will. Aber eins ist klar, wenn man es mal angeboten hat, ist es sehr schwer, das Angebot wieder zurückzuziehen. Mhm. Deswegen muss man das gut
überlegen. Ja, vielleicht gerade auch, wie gesagt, unter dem Kontext der Klimathematik, und wenn ich dann hier 50% zuwachsen Wochenende, spricht es das dafür, dass ja doch wirklich Luft ist, dass noch mehr Menschen eigentlich ÖPNV fahren könnten, wollten, wenn das Angebot attraktiv ist.
Die meisten sind aber davon überzeugt, dass es mehr Sinn macht, das Geld in ein besseres Angebot, also mehr Fahrten anzubieten und das Angebot zu verdichten. Der Preis sollte natürlich so sein, dass es angenommen wird.
Wir sind schon wieder mit der Plattform durch. Es ist schon wieder 16:59, 36 Sekunden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du oder Sie heute da waren. Und ja, mein Name ist Michael Trost und noch mal einen Namen geschwind sagen.
Wer heute da war.
Und Ralf Gummersbach, vielen Dank.
Vielen Dank. Morgen gibt es wieder Plattform. Ich sage Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.